Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
So, wir machen heute weiter mit der Furcht Gottes. Letzte Woche, es waren ja im Grunde drei Einführungspredigten und jetzt ist es soweit, dass wir endlich zum Kern der Sache kommen. Letzte Woche hatten wir das Thema, was ist die Furcht des Herrn nicht? Und dann kam Jonathan danach der Predigt zu mir und sagte, ja, aber was ist es denn jetzt nun? Und diese Antwort werdet ihr dann heute bekommen. Aber vorher möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass du uns offenbaren möchtest, was die Furcht des Herrn bedeutet. Danke, dass dein Geist, dass einer der Namen deines Geistes ist, Geist der Furcht des Herrn. Danke, Jesus, dass du die Furcht Gottes demonstriert hast. Nicht aufgrund von Sündhaftigkeit, sondern aufgrund von Vollkommenheit. Und bei uns ist es andersrum. Wir müssen die Furcht des Herrn lernen und sie ergreifen, wegen unserer Sündhaftigkeit. Und Herr, ich danke dir, dass du uns da mit hineinnimmst, dass du uns da mit hineinführst. Danke, Herr, dass dein Interesse, dass wir die Furcht Gottes ergreifen und lernen, viel größer ist als unseres. Danke, dass wir in dir auf einen Gott treffen, der bereit und willig ist, unsere Herzen zu verändern. Tut es jetzt während dieser Predigt in Jesu Namen. Amen. Die Bibelstelle, um die es heute gehen soll, in der ganzen Predigt, ist Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Sprüche Kapitel 8, Vers 13, das ist die Bibelstelle, um die es heute geht. Da steht geschrieben, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Nochmal, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Ganz kurz zum Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche, das ist so ein bisschen ein sehr spezielles Buch. Und das große Thema von Sprüche, die meisten hat ja Salomo geschrieben, und das große Thema ist Weisheit und Torheit. Weisheit und Torheit, oder wenn man es, also Torheit ist ein alter Begriff für Dummheit. Man darf das aber nicht missverstehen, hier geht es nicht irgendwie um, was ist, wenn man einen großen Intelligenzquotienten hat und was ist, wenn man einen kleinen Intelligenzquotienten hat. Wie wir sagen, ja, da muss man jetzt eine weise Entscheidung treffen, sagen wir manchmal. Das heißt, wir handeln überlegt und wir denken nach und wir kommen dann aus verschiedenen Optionen zu einer, entscheiden wir uns für eine, da haben wir eine weise Entscheidung getroffen. Das ist nicht die Art und Weise, wie das Wort Weisheit in der Bibel gebraucht wird, sondern Weisheit und Torheit sind geistliche Begriffe. Und so müssen sie gelesen und gedeutet werden. Das wird dann nicht nur in Sprüche, ist überall in der Bibel das Thema und dann auch später dann im Jakobusbrief. Da heißt es, die Weisheit von oben ist und dann wird es beschrieben und dann die Weisheit ist irdisch, die Weisheit dieser Welt aber ist irdisch, sinnlich, dämonisch und dann wird das alles noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. So, und im Kapitel 8 wird das Wesen der Weisheit Gottes beschrieben. Und ganz interessanterweise ist es nicht beschrieben in einer Art philosophischen Text oder wo irgendwie eine Idee beschrieben wird, sondern die Weisheit wird uns vorgestellt als eine Person. Also eine Person, die ein Haus baut auf 7 Säulen, ja, und die dann an die Straße geht und laut ausruft und Leute einlädt. Also da wird die Weisheit und auch die Torheit personifiziert. War das richtig? Ja, super. Dankeschön für das Feedback. Und der Schluss liegt sehr nahe. Das kann man jetzt annehmen, aber das muss man jetzt nicht 100% so übernehmen von mir, dass diese Weisheit in Person Jesus Christus selbst ist. Es heißt, dass die Weisheit vor Grundlegung der Welt im Schoß des Vaters war und gespielt hat. Also da ist eine Offenbarung. Die Weisheit ist wie das Kind von Gott. Und sie spielt zusammen mit Gott und hat seine Freude an den Menschenkindern. Also ganz interessantes Kapitel. Und hier sehen wir jetzt diese Verbindung mit der Weisheit und der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das war die Erklärung. Und jetzt spricht die Weisheit. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Das sagt die Weisheit. Ich hasse diese Dinge. Erstens, jetzt brauchen wir die nächste Folie. Ich habe natürlich drei Punkte für euch vorbereitet. Die Furcht des Herrn bedeutet. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wissen wir jetzt schon, was die Furcht des Herrn nicht ist. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Predigt von letzter Woche nicht gehört habt, dass ihr sie nachholt, denn ich werde auf diese Punkte nicht nochmal eingehen. Also ich habe das jetzt gesagt, was die Furcht des Herrn nicht ist. Und ich werde das jetzt nicht jede Predigt wiederholen, sondern das war letzte Woche, heute gehen wir weiter. Also wenn du jetzt immer noch, oder wenn du so Gedanken hast, wie bedeutet das, dass ich jetzt meiner Errettung nicht sicher sein kann, oder bedeutet das, dass ich gar keine Freude mehr an Gott habe, wenn ich den Herrn fürchte, dann geh bitte einfach zur letzten Predigt, da wird das alles geklärt. Und jetzt kümmern wir uns um den Kern. Was ist eigentlich die Furcht Gottes? Und immer wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, das ist wahrscheinlich heute in der Schule immer noch so. Früher war das so, da kann ich mich erinnern. Ich kann mich nicht an viele erinnern, aber es gab immer eine Definition. Wenn man in Physik da irgendwie ein neues Thema angefangen hat, da wurde erstmal gesagt, was ist denn jetzt Schwerkraft oder was ist denn jetzt Trägheit oder was es da noch so alles gibt. Und dann musste erstmal ganz am Anfang stand dann immer eine Definition, die wurde rot eingerahmt. Und deshalb habe ich mich mal hingesetzt, ein bisschen gebetet und habe mir überlegt, okay, wie kann ich die Furcht des Herrn definieren? Und ich bin auf eine Definition gekommen, die ihr euch gern abschreiben könnt und rot einmalen könnt. Die nächste Folie bitte. Furcht Gottes ist eine Anerkennung der über alles verherrlichten und heiligen Person Gottes und seiner damit einhergehenden Positionierung und Empfindung gegenüber dem Bösen. Weil es keine Menschen ohne Böses gibt, fürchten wir Gott, da er entschlossen und fähig ist, allem Bösen zu widerstehen. Ich bin ziemlich stolz auf diese Definition. Ihr könnt mal nicken, wenn ihr das irgendwie gut findet. Okay, danke. Furcht Gottes ist eine Anerkennung der über alles verherrlichten und heiligen Person Gottes und seiner damit einhergehenden Positionierung und Empfindung gegenüber dem Bösen. Die Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Das heißt, wenn wir die Furcht des Herrn verstehen wollen, ist es wichtig, dass wir uns das Verhältnis Gottes anschauen, was er hat zu Sünde und zu Dingen, die böse sind. Und das Wichtige hierbei ist, deswegen habe ich extra hingeschrieben, dass es die damit einhergehende Positionierung und Empfindung gegenüber dem Bösen ist. Gott empfindet etwas gegenüber Sünde. Gott empfindet etwas gegenüber Hass, gegenüber Neid, gegenüber Eifersucht. Gott hat Empfindungen, die, wo wir manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, das auf Gott anzuwenden, weil uns das sehr menschlich vorkommt. Emotionen. Aber die Bibel offenbart uns einen Gott, der durch und durch emotional ist. Nicht emotional in dem Sinne, dass er von seinen Emotionen gesteuert ist und irgendwie überkocht und ausrastet und das ganze Universum zerstört. Gott sei Dank nicht. Aber er hat Emotionen und Empfindungen. Er hat Gefühle. Die ganze Bandbreite. Genauso wie du die ganze Bandbreite von Empfindungen hast. Es reicht nicht aus, wenn du vielleicht sagst, ach, ich bin so ein fröhlicher Mensch. Nein, du bist Gott sei Dank, auch ein fröhlicher Mensch, aber du bist auch manchmal ein trauriger Mensch. Und es ist wichtig, diese ganze Bandbreite der Emotionen in sich selbst, im Gegenüber und auch in Gott zu erkennen. Ich hatte das schon in den Predigten davor gesagt, dass die Furcht Gottes direkt zusammenhängt mit der Erkenntnis Gottes. Das bedeutet, also Erkenntnis nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie ein schlaues Buch lese, wo verschiedene Fakten aufgereiht sind, wo ich dann sehe, ah okay, Gott ist das und das und das, oder ich höre mir die Predigtreihe von Thomas an, das Wesen Gottes, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kenne ich Gott, sondern es geht um Offenbarung, die ich erhalte über das Wesen Gottes. Und je mehr Offenbarung ich über das Wesen Gottes erhalte, je besser ich ihn kennenlerne, persönlich, aus Erfahrung kennenlerne, desto mehr werde ich die Furcht des Herrn ergreifen. Eine Erkenntnis Gottes, ein Kennenlernen Gottes, wo das Ergebnis nicht Furcht Gottes ist, ist sehr stark in Zweifel zu ziehen. Denn wir können Gott nicht als einen Gott erkennen, der nicht heilig ist und der nicht diese ablehnende Haltung und diese starken Empfindungen gegenüber dem Bösen hat. Das ist unmöglich. Wenn wir Gott kennenlernen als einen Gott, der so lapidar umgeht mit dem Bösen und irgendwie, ja, nicht so ein bisschen wie so ein seniler Opa, ach mein Kleiner, und so wie als ob wir mit den Enkeltrick, ja, das ist ja manchmal jetzt in den Medien, als ob wir mit Gott den Enkeltrick machen, ja, der kriegt eh nichts mehr mit. Ich tue dem die Gnade, zack, die Vergebung nehme ich auch noch, der kriegt das sowieso nicht mehr mit. So wird Gott manchmal behandelt. Aber das ist keine wahre Erkenntnis Gottes, das ist ein Trugbild, was wir uns einbilden. Und was leider auch teilweise ja sogar gefördert wird und gepredigt wird, aber davon sei mal heute nicht zu sprechen. Wenn wir Gott kennenlernen, lernen wir ihn auch fürchten. Denn eine Erkenntnis Gottes geht immer einher mit der Furcht des Herrn. Wenn wir Gott beginnen, als Gott zu erkennen, dann geht das nur in seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit. Eine andere Erkenntnis Gottes gibt es nicht. Es sei denn, es ist eine falsche beziehungsweise eine sehr oberflächliche. Je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr fürchten wir ihn. Halleluja. Deshalb ist es auch unmöglich, dass du dich bekehrt hast ohne Furcht Gottes. Wenn du dich mal zurückerinnerst an deine Bekehrung, wo du dich entschlossen hast, ganze Sachen mit Gott zu machen, oder du das erste Mal verstanden hast, dass du ein Sünder bist. All diese Dinge, die da in dir passiert waren, wenn Furcht Gottes dabei war, ist die Chance ziemlich gut, dass du dich bekehrt hast. Dass deine Bekehrung nicht nur ein sentimentales, irgendwie ich plapper das nach, oder das Licht und der Rauch und irgendwie ergibt das alles gerade so eine besondere Stimmung, da hebe ich jetzt meine Hand oder komme mit nach vorn. Eine Bekehrung ohne die Furcht Gottes kann gar nicht Bekehrung sein. Weil zu Gott sich hinzubekehren, um Errettung zu bekommen, tue ich ja nur, wenn ich Gott als den Gott erkenne, der Sünde richtet und der Sünde verurteilt. Es ist ja nicht, dass ich gerettet werde vor dem Teufel. Jesus rettet uns ja nicht vor dem Teufel. Jesus, also auch, Gott sei Dank, Halleluja, aber das ist ja der kleine. Das ist nicht der Endgegner. Der Endgegner ist Gott. Jesus rettet uns vor dem Zorn Gottes. Er rettet uns nicht vor dem Teufel. Wir haben manchmal dieses Bild, das kommt aber mehr aus Donald Duck Comics, ja, dass in der Hölle der Teufel sitzt und die Menschen quält, aber das ist alles Unfug, das gibt's nur im Trickfilm. Derjenige, der die Hölle am Laufen hält, der das Gericht über Sünde ausgerufen hat, ist nicht der Teufel, es ist Gott selbst. Halleluja. Das ist der Gott, den wir anbeten, der Gott, den wir Vater nennen. Der Gott, der uns liebt und uns deshalb rettet. Okay, die nächste Folie, jetzt ist mein Folienaufleger weg. Du machst das jetzt? Okay. Ah, okay, super. Danke. Ich frage mich, wer dann in der nächsten Folie dann die Folie drückt. Enrico, willst du das vielleicht machen? Gut, okay. Zweitens, also Punkt Nummer 1 war, die Furcht des Herrn bedeutet. Zweitens, das Böse zu hassen. Laut unserem Vers hat die Furcht des Herrn mit dem stärksten Gefühl der Abneigung zu tun, was es gibt. Mit Hass. Manchmal, wenn meine Kinder, die schnappen manchmal sowas aus der Schule auf und dann kommen die nach Hause und, keine Ahnung, gibt irgendwas zu essen, was Bestimmtes oder irgendwie irgendwas, was sie nicht mögen. Und dann kommt das, oh, ich hasse das. Und dann versuche ich dann immer zu sagen, Moment, also Hass ist das krasseste Wort, was du nehmen kannst, wenn du ein Gefühl der Abneigung hast und etwas nicht magst. Ja? Du kannst auch sagen, ich mag das nicht oder ich mag andere Dinge mehr. Aber Hass ist das Stärkste, was es gibt. Es gibt kein höheres Gefühl der Abneigung als Hass. Und es fällt uns oft so schwer, einem Gott, den wir als Gott der Liebe anbeten, ja, Gott sei Dank, und Gott ist ja auch Liebe, aber ihm so ein Attribut zuzuschreiben, Hass, dass unser Gott ein hassender Gott ist. Unser Gott ist ein hassender Gott. Wie ich schon gesagt habe, Hass ist eine der Emotionen auf der Palette menschlicher und göttlicher Emotionen. Du musst gar nicht lang blättern, 2 Seiten zurückblättern. Sprüche 6, ab Vers 16, da heißt es, diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Und dann gibt es da eine Liste darüber, was Gott alles hasst. Dieses Wort Gräuel ist quasi, wenn hassen das Verb ist, ist Gräuel das Substantiv, der Gegenstand dessen, was man hasst. Das kommt im Alten Testament ungefähr 117 Mal, nicht ungefähr, es kommt genau 117 Mal vor. Ich habe ja nicht grob überschlagen, ich weiß das schon wirklich. Und das kann auch übersetzt werden mit Abscheulichkeit. Und es meint den Gegenstand, auf den sich der Hass bezieht. Und das ist eng verwandt mit dem Wort Ekel. Also, hier geht es nicht nur um einen finsteren Hass, wie Darth Vader hasst oder irgendwie jemand anderes böse an etwas anderes hasst oder eine andere Person hasst, sondern das geht noch darüber hinaus. Das biblische Hassen hat mit Ekel zu tun, mit einer Abneigung, die nicht nur böse, finster ist, sondern die auch, also die wirklich mit der ganzen Palette der negativen Emotionen zu tun hat. Und Ekel ist ja wirklich was, ich weiß nicht, bei mir ist das ja Rosenkohl, ich weiß nicht, was du hast. Also ich ekel mich wirklich vor dem Zeug. Und dann kam meine Frau und hat gesagt, ja, du hast den nur falsch zubereitet gegessen. Ich hatte das so aus meiner Schulspeisungszeit in Erinnerung, wenn es da diesen Eintopf gab und der war dann noch in so einer Alufolie und da schwammen dann diese kleinen Rosenkohlgehirne da drin und es war wirklich eklig. Und dann hat meine Frau gesagt, nee, du hast ihn nur falsch zubereitet gegessen. Hier, den musst du ihn von meiner Mutter probieren. Ich gesagt, gut, okay, ich will ja nicht irgendwie zurückgeblieben sein. Ich möchte mal auch auf Neues einlassen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Da habe ich mir das eins davon auf den Teller genommen und es war genauso eklig wie immer. Also ich wurde 100% bestätigt. Da ist ein Ekelgefühl in mir drin. Und wenn ich das sehe, wenn ich das auf meinem Teller bekomme, dann würde ich am liebsten mich übergeben, weil das so, und ich will das möglichst weg von mir haben und überhaupt nicht in meinem Mund haben. Wenn du Rosenkohl magst, der Herr segne dich. Wir dürfen ja Gott sei Dank unterschiedlich sein. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Gott hat Ekelgefühle vor dem Bösen. Es ekelt ihn, es stößt ihn ab, er will damit nichts zu tun haben. Ihm kommt im übertragenen Sinne das Kotzen. Und deshalb steht in Sprüche 16, Vers 6, könnt ihr euch noch notieren, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, da heißt es, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und dieses wunderbare Wort weichen, das ist eigentlich schon das Beste. Also ich weiche von Rosenkohl weg. Ja? Ich, wenn man das jemand in meine Nähe hält, ich weiche davon. Ja? Und das macht die Furcht des Herrn mit Bösem. Wir weichen automatisch davon. Wir müssen gar nicht irgendwie uns anstrengen. Aber, oh nee, Rosenkohl, jetzt schon wieder. Oh, ich muss mich so anstrengen, das nicht zu essen. Überhaupt nicht. Ja, da kann man mir in 1000 Variationen Rosenkohl anbieten. Da kann man mir das so und so und so hinstellen. Man kann früh am Morgen, spät am Abend mir das anbieten. Ich habe nie irgendein Problem, das abzulehnen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht Gottes nehmen wir automatisch Abstand. Wir müssen gar nicht irgendwie uns abkrampfen. Wir fliehen davor. Und wenn wir so an die Furcht des Herrn rangehen, verstehen wir langsam, was für ein Riesenschatz die Furcht Gottes ist. Stell dir doch mal vor, dass deine Lieblingssünde, die Sünde, die du immer wieder begehst oder wo du immer wieder versagst, wo du immer wieder in die Falle reintrittst, wenn du eines Tages dahin kommst, dass du vor dieser Sünde Ekelgefühl empfindest und du überhaupt keinen Kampf mehr hast zu sagen, oh, ich will es heute nicht machen, ich will es heute nicht machen, oh Herr, hilf mir, gib mir Gnade. Das durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen, man weicht zurück. Genauso wie die Vampire vor Knoblauch und Kruzifixen, die weichen davon zurück, ja, weiche von mir. Halleluja. Dieses Wort weichen kann auch übersetzt werden mit abbiegen, ja, ich bieg mal ab. Abweichen, sich trennen von. Das, wovor ich Ekel empfinde, was ich hasse, das meide ich. Darum mache ich einen Bogen. Denn das Problem mit dem Bösen, das Problem mit unserer Sünde ist, dass sie attraktiv ist, dass sie genießbar ist, dass wir es gerne tun. Das ist das Problem, was wir mit Sünde haben, das einzige Problem. Und durch die Furcht Gottes lernen wir zu hassen, was Gott hasst. Diese Abneigung, diese Abscheu vor dem zu empfinden, wovor Gott Abscheu empfindet. Und dann auf einmal ist es so leicht, heilig zu leben. Je mehr die Furcht Gottes mich durchdringt, da kann man jetzt verschiedene Begriffe einsetzen, wir können auch sagen, je mehr wir die Furcht Gottes lernen oder empfangen, da kommen wir dann noch später in späteren Predigten drauf, je mehr die Furcht Gottes mich durchdringt, desto mehr und desto leichter werde ich davor zurückweichen, zu sündigen. Weil ich gar kein Bedürfnis danach habe, genauso wie ich kein Bedürfnis habe, Rosenkohl zu essen. Der Tag wird nie kommen, wo ich eines Tages aufwache und denke, ach Schatz, wenn du heute mal so richtig schön Rosenkohl zubereitest, das wäre mein Traum. Das wird nie passieren. Wie bitte? Rosenkohl, okay, gut, dann wie gesagt, wenn für euch Rosenkohl was Heiliges und was Gutes ist, dann setzt das ein, was ihr als Ekel empfindet. Halleluja. Ich vermeide Sünde nicht länger wie etwas, was ich eigentlich mag, sondern ich verachte sie. Etwas, was man verachtet und hasst, kann man wesentlich besser bekämpfen und loswerden als etwas, was ich insgeheim liebe. Das Schlimmste, was einer Armee passieren kann oder was einer Armee passieren kann, ist nicht der Rückzug, sondern ist Verbrüderung mit dem Feind. Es gibt da diese sehr bewegende Geschichte von diesem Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg. 1914 zu Weihnachten, als am Heiligabend die Deutschen laut gesungen haben, Stille Nacht, Heilige Nacht und hatten ihre Weihnachtsbäume aufgestellt und dann ist die Front gegenüber 20, 30 Meter entfernt in das gleiche Lied mit eingestimmt, nur auf Englisch und dann haben sie gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und am nächsten Morgen kam jemand, einer der Deutschen, als allererstes hat er den Schützengraben verlassen und hat seine Hände hochgehoben und dann gab es eine riesige Verbrüderung mit dem Feind. Und die haben zusammen Fußball gespielt und Essen getauscht und Helme getauscht und sich rasiert, die haben die Toten beerdigt, hatten Zeit und sind Freunde geworden. Für ein paar Stunden. Und dann mussten die alle wieder zurück in ihre Schützengräben. Wisst ihr, was sie danach gemacht haben? Die haben nicht mehr aufeinander geschossen. Die haben drüber weggeschossen. Die Generäle sind natürlich ausgeflippt. Wie gesagt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil wenn der Feind mein Freund ist, kämpfe ich ja nicht mehr gegen den. Und das ist natürlich für uns, also mich bewegt diese Geschichte immer auch jedes Jahr zu Weihnachten, gibt es eine richtig coole, so einen kleinen Werbefilm, der mit ganz viel Liebe zum Detail über diesen Weihnachtsfrieden gemacht wurde. Und den gucke ich mir jedes Jahr mal wieder gerne an. Und bin sehr bewegt. Aber hier ist etwas, hier ist ein Feind, mit dem wir uns nicht verbrüdern dürfen. Die Sünde ist nicht dein Freund, denn die Sünde ist es, die dich unter das Gericht Gottes bringt. Die Sünde ist es, die dich in die Hölle wirft. Und so ruft uns Gott, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Okay, Punkt Nummer 3. Dankeschön. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Sprüche 8, Vers 13. Dann heißt es, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen. Und was steht noch? Und einen verkehrten Mund hasse ich. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Diese drei Dinge, ich habe jetzt mal Stolz und Übermut zusammengezogen, weil das ist auch im Hebräischen eigentlich, also man kann beides eigentlich, man hätte auch das erste Wort mit Übermut und das zweite mit Stolz übersetzen können, das ist da sehr, Hebräisch ist eine sehr blumige Sprache, die haben für eine Sache dann ganz viele Wörter. Also Stolz und Übermut, den Weg des Bösen, ein verkehrter Mund, alle diese drei Dinge haben mit dem menschlichen Herzen zu tun. Was ist das menschliche Herz? Das ist auch gut, eine Definition zu haben. Das Herz ist alles an dir, was unsichtbar ist. Es ist nicht dieser Muskel, der das Blut durch deinen Körper pumpt. Das ist das körperliche Herz, aber wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann spricht sie von deinen Motivationen, von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen, alles an dir, was unsichtbar ist. Und diese Dinge, diese drei Dinge haben alle mit diesem unsichtbaren Teil unseres Wesens zu tun, mit unserer Persönlichkeit, mit dem Kern unseres Wesens eigentlich. Wir erinnern uns, 1. Samuel 16, Vers 7, schau nicht auf seine Stärke, nicht auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Gott interessiert es nicht, wie viel du im Fitnessstudio, die sind ja jetzt wieder offen, ja, wie viel oder wie wenig du im Fitnessstudio warst oder wie du dich ernährst. Gott schaut das Herz an. Es ist übrigens gut, sich ausgewogen zu ernähren. Nur so, nebenbei. Und es ist auch gut, nicht ganz unsportlich zu sein, ja. Ich guck jetzt nirgendwo hin. So ein Spaß. Es ist unser Herz, was Gott interessiert. Es ist unser Herz, in dem das Problem eigentlich liegt. Ja, all diese Dinge sind nicht in unserem Körper, sondern befinden sich in unseren Herzen. Stolz und Übermut, da brauche ich, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Dieses unabhängige Wesen, was wir mit uns tragen, seit Geburt an. Dieses Widerstreben in uns. Ich will mein eigener Gott sein und ich lehne eine Herrschaft über mich von einem anderen Gott, lehne ich ab. Das ist im Kern Stolz. Es geht mir um mich. Ich will selber Gott sein. Ich will mich auf den höchsten Thron setzen. So beschreibt Jesaja 14 das Herz des Teufels. Und das tragen wir alle mit uns rum. Ob wir das nun wollen oder nicht. Aber Gott hat dafür eine wunderbare Antwort, nämlich Furcht Gottes. Der Weg des Bösen ist nicht ein physischer Weg, auf dem ich gehe, irgendwie so eine Art Fußweg oder Waldweg oder sowas, auf dem ich jetzt gehe und da steht hier der Weg des Bösen, irgendwie wie so ein Straßenschild. Das ist nicht gemeint. Wenn immer die Bibel von Weg spricht, dann, also nicht immer, aber meistens, in 95% aller Fälle, dann meint sie eine Art und Weise zu denken und zu leben. Zum Beispiel heißt es in Römer 3, Vers 17 und 18, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ja, das ist nicht, weil die keine Stadtkarte oder Landkarte hatten, sondern sie kennen diese Art und Weise zu leben und zu denken nicht, die zum Frieden führt. Dann heißt es in Vers 18, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Oder 1. Mose 6, Vers 12. Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Alles Fleisch, jeder Mensch hatte seinen Weg, die Art und Weise, wie wir denken und empfinden in unserem Herzen, verdorben. Mit Stolz durchseucht, der Weg des Bösen. Und noch zuletzt, als letzte Bibelstelle, zu diesem Weg. Es gibt wirklich unfassbar viele. Sprüche 23, Vers 19. Höre, mein Sohn, und sei weise, und lass dein Herz auf dem Weg geradeaus schreiten. Lass dein Herz auf dem Weg geradeaus schreiten. So, es ist die Art und Weise, wie unsere Herzen ticken und wie sie funktionieren, wie so eine Art Betriebssystem, was da läuft. Und bei uns ist es natürlicherweise der Weg des Bösen. Es sei denn, Gott errettet uns von diesem Weg, auf dem wir uns befinden, und er schenkt uns Furcht Gottes. Das ist wie ein Umsteigen, ja, vom bösen Windows-System, das System des Bösen, auf Mac, ja, von Apple. Und dann als drittes noch, der verkehrte Mund hat natürlich unmittelbar mit dem Herzen zu tun. Matthäus 12, Vers 34, da sagt Jesus selbst, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böses seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also wovon unser Herz voll ist, erkennt man, wenn wir einfach mal darauf hören, was wir erzählen und was wir sagen. Ja, nicht jetzt hier so auf einer Bühne, wo einem alle hören, sondern so in den kleinen Nebenbewerbungen, was einem so rausrutscht oder da, wo Leute sind, die einen sowieso schon gut kennen, ja, beim Ehepartner und so, was da rausrutscht, bei den Kindern. Das ist das, was in deinem Herzen ist. Wir atmen alle mal schwer. Und wenn wir, die Furcht des Herrn richtet sich also nicht in dem Sinne, wir fürchten Gott, weil er entschieden ist, dem Bösen entgegenzutreten und dem Bösen zu widerstehen. Weil in uns so viel Böses drin ist. Das ist im Kern die Furcht Gottes. Das heißt nicht, dass Furcht alles ist in der Beziehung zu Gott. Das habe ich ja auch schon im Vorfeld hoffentlich sehr klar gemacht. Das ist nicht das Einzige, was wir gegenüber Gott empfinden, Furcht. Aber es ist doch ein sehr wichtiger Schlüssel, dass wir es im Bewusstsein haben, unser Gott ist heilig. Und wenn er nicht gnädig ist mit mir, bin ich verloren. Wenn er mich nicht rettet, wenn er sich nicht erbarmt, gibt es für mich keine Hoffnung. Die Furcht des Herrn richtet sich also in dem Sinne nach innen. Wenn ich den Herrn fürchte, beginne ich, die Sünde in mir zu hassen. Meinen bösen Weg, meinen verkehrten Mund, mein Stolz und mein Übermut. Und das ist der Beginn der Therapie Gottes, Deshalb gibt es keine Bekehrung ohne Furcht Gottes. Er ist der große Therapeut, ja. Er fängt an, uns zu verändern. Mit Mitteln, die weit über die menschliche Fähigkeit und der Selbstoptimierung irgendwie hinausgehen. Seine Gnade ist so viel stärker als, ja, komm, jetzt strengen wir uns mal an und jetzt setzen wir uns mal Ziele und jetzt arbeiten wir die ab und dann können wir so richtig ein paar Tricks und Kniffe zur Selbstoptimierung erlernen und dann wären wir da noch besser drin. So funktioniert es nicht. Unser Herz kann so nicht geheilt werden. Jeremia 17 sagt, unheilbar ist das Herz. Man kann es nicht heilen. Wer kennt sich mit ihm aus? Der Herr. Je mehr er mich verändert und die Furcht Gottes in mir Raum gewinnt, desto mehr werde ich beginnen zu hassen, was er hasst. Wenn wir so die Furcht Gottes verstehen, können wir viel leichter auch annehmen, was die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn ein großer Gewinn ist. Und dass das Leben mit der Furcht Gottes ein Leben von großem Segen ist. Stell dir mal vor, wenn wir, es gibt ja da verschiedene Politiker, die dann in irgendwelche, eigentlich ist Politiker sein, besonders in hohen, wichtigen Positionen, es gibt ja so Politiker, die, ja, egal, wenn man in hohen, wichtigen Positionen ist, jetzt wie Bundeskanzler, ich stelle mir das schrecklich vor, so viel Autorität und so viele Möglichkeiten zu haben, ohne die Furcht Gottes. Du kannst ja gar nicht anders, außer korrupt zu handeln. Und nicht vielleicht korrupt in dem Sinne, dass du jetzt irgendwie 10 Millionen Euro nimmst und irgendwie das Recht beugst, passiert ja auch genug, aber korrupt in dem Sinne, dass du zuallererst an dich denkst. Guckst, wie das am besten für dich irgendwie endet. Entscheidungen danach triffst, wie du am besten bei rumkommst. Wie soll das sonst funktionieren, wenn nicht durch die Furcht Gottes? Und deswegen ist es wichtig, dass wir für unseren Bundeskanzler beten, der nämlich in seinem Amtseid auf die Hilfe Gottes ausdrücklich verzichtet hat. Okay. Enrico und Tabea, könnt ihr noch vorankommen? Also ich wiederhole noch mal ganz kurz die Punkte, die wir hatten. Die Furcht des Herrn bedeutet, das war das Erste. Der zweite Punkt war das Böse hassen. Und drittens Stolz und Übermut, den Weg des Bösen, einen verkehrten Mund. Das hasse ich. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der hasst. Und Herr, wenn wir drüber nachdenken und das einfach mal sinken, tief in uns hineinsinken lassen, ist das so klar. Du kannst kein Gott der Liebe sein, wenn du nicht auch ein Gott bist, der das hasst, was der Liebe entgegensteht. Du kannst uns nicht begehren mit reiner Liebe, wenn du nicht gleichzeitig die Dinge verachtest, die uns verunreinigen und kaputt machen. Herr, wir sehen deine Heiligkeit und deine Vollkommenheit, wenn wir über die Furcht des Herrn uns Gedanken machen. Herr, ich bitte dich, dass wir diese Definition nicht unbedingt, was natürlich auch gut ist, irgendwie im Kopf auswendig lernen, aber dass es in Fleisch und Blut übergeht und dass wir dein Verherrlichtes und deine heilige Persönlichkeit als Gott mehr und mehr verstehen und anerkennen. Dass wir mehr und mehr erkennen, was es eigentlich bedeutet, dass du Gott bist und wir nicht und wir Menschen sind. Dass wir mehr und mehr verstehen und erkennen, was es bedeutet, dass du das Böse hast, dass du es verachtest, dass du Ekelgefühle davor empfindest und wir nicht. Lehre uns die Furcht des Herrn, wunderbarer Gott. So fundamental, so grundlegend. Öffne uns die Herzensaugen, dass wir dich verstehen, dass wir dich erkennen als den, der du wirklich bist. Und danke, Herr, was ich schon vorgreifen will, Du hast gesagt und verheißen, dass du die Furcht des Herrn in unsere Herzen hineinlegen wirst. Tu das doch heute, Herr. Tu das doch mit uns, dass in uns die Furcht Gottes wächst und zunimmt, dieses Bewusstsein deiner Heiligkeit. Und wir sehen die Früchte davon, die so herrlich und so über die Maßen wunderbar sind, dass wir Abstand nehmen vom Bösen, nicht weil wir uns krampfen, nicht weil wir uns dazu zwingen, sondern weil wir das wollen und weil wir überhaupt nicht auf die Gedanken kommen würden, das anders zu machen. Danke für diese Heilung für unser Herz. Danke für diese Therapie für unser Herz. Furcht Gottes. Ich möchte dir Mut machen, dass du jetzt, wenn wir noch mal in den Lobpreis reingehen, dass du eine Antwort auf das Wort findest, was wir gehört haben, und dass du Gott einfach nur die Bereitschaft ausdrückst und sagst: Vater, ich bin hier. Lehre mich die Furcht des Herrn, lass mich das erkennen, lass mich das verstehen und führe mich in diese Offenbarung hinein. Denn das will ich auch, Abscheu vor dem Bösen.
Dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.